Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Wissenschaft DRS 2.
DNA aus alten Skeletten. Das Pestbakterium aus dem Mittelalter ist genetisch entschlüsselt und zeigt sich erstaunlich modern. Leben im Rauch. Die Abluft von Kochstellen kann töten und trotzdem wird in vielen Entwicklungsländern auf offenem Feuer gekocht. Forschen im Team. Die interdisziplinäre Forschung ist in Mode und steht in der Kritik. Das sind die Themen von Wissenschaft DRS 2. Am Mikrofon Odette Frey. Kaum eine Seuche in der Menschheitsgeschichte war derart furchtbar wie die Pest. Der Schwarze Tod raffte in Europa innerhalb nur 5 Jahren 30-50% der Bevölkerung dahin. Welcher Krankheitserreger dahinter steckte, das war lange Zeit umstritten. Erst vor kurzem ist klar geworden, es ist ein Bakterium, das es noch heute gibt, der Erreger der sogenannten Beulenpest, eine seltene Krankheit, die gut mit Antibiotika behandelt werden kann. Nun haben Wissenschaftler das Erbgut des mittelalterlichen Pesterregers aus den Zähnen von über 600 Jahre alten menschlichen Skeletten isoliert und analysiert. Sie haben dabei herausgefunden, dass die Gene des alten Pestbakteriums komplett identisch sind mit den Genen des heutigen, viel harmloseren Pesterregers. Der Fund zeigt, wie komplex die Beziehungen sind zwischen Krankheitserregern, Umwelt und Mensch. Ich habe mich mit dem Paläogenetiker Johannes Krause von der Universität Tübingen unterhalten, der an der Studie beteiligt war. Zuerst habe ich ihn gefragt, wie man bei alten Skeletten und ihren Zähnen überhaupt sicher sein kann, dass die Menschen tatsächlich an der Pest gestorben sind.
Diese Skelette, die stammen von einem Friedhof, der wurde 1348 in London angelegt. Und zwar haben wir historische Urkunden, dass dieser Friedhof extra gekauft wurde, weil man nicht mehr wusste, was man mit den vielen Toten macht, weil das war die Zeit des Schwarzen Todes, wo fast die Hälfte aller Bewohner Londons an der Pest zugrunde gegangen sind. Und man brauchte einfach neue Gräber, um diese massenhaften Toten zu bestatten. Und innerhalb von 2 Jahren war der Friedhof sogar so stark überfüllt, dass er geschlossen werden musste. Das heißt, in dieser Zeit wurden hauptsächlich Pesttote auf dem Friedhof beerdigt. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass die meisten Skelette auch diesem Friedhof einmal an der Pest zugrunde gegangen sind.
Dieser Pestfriedhof, der wurde jetzt in letzter Zeit ausgegraben, die Leichen wurden ausgegraben. Kann das gefährlich sein? Können sich da die Forscher heute, könnten sie sich anstecken mit der Pest?
Das ist extrem unwahrscheinlich, da Bakterien natürlich auch Lebewesen sind und die sich natürlich auch im Laufe der Zeit zersetzen. Das heißt, wenn die keine Lebensgrundlage mehr haben, dann können die auch in dem Körper nicht mehr leben, weil der Körper natürlich auch zerfällt. Und wir wissen zum Beispiel auch, dass diese DNA-Fragmente, die wir aus diesen Zähnen rausbekommen, sehr, sehr kurz sind. Die sind im Durchschnitt ungefähr 40 Positionen, wohingegen ein Genom zum Beispiel fast 5 Millionen Positionen hat. Das heißt, da ist alles zerfallen, das ist degradiert. So wie die Person nicht mehr lebt, so leben auch die Bakterien nicht mehr.
Sie haben die DNA des mittelalterlichen Pesterregers analysiert und dabei herausgefunden, dass sein Erbgut, sein Genom komplett identisch ist mit dem des heutigen Pesterregers. Es gibt die Pest ja noch, etwa 2000 Fälle werden weltweit jedes Jahr gemeldet. Sie ist also sehr, sehr selten. Wie kommt es, dass das gleiche Bakterium sich so unterschiedlich verhält? Also, dass es einmal im 14. Jahrhundert mit enormer Heftigkeit auftaucht, sich dann aber nur noch selten und auf viel harmlosere Art und Weise zurückmeldet. Also nicht nur heute, sondern auch in den letzten 600 Jahren kam es ja nie mehr zu so dramatischen Pestausbrüchen wie im 14. Jahrhundert.
Unsere Ergebnisse scheinen zu zeigen, es liegt nicht unbedingt an dem genetischen Bauplan dieser Bakterien, die scheinen sich kaum verändert zu haben, aber es gibt wahrscheinlich auch viele äußere Umstände, die eine wichtige Rolle spielen. Damals begann der 100-jährige Krieg, es gab Hungersnöte, das Klima hat sich verändert, die kleine Eiszeit des Mittelalters hat begonnen und natürlich zeigen unsere Ergebnisse auch, dass zu dieser Zeit wahrscheinlich die Pest das erste Mal aufgetreten ist. Das heißt, alle heutigen Peststämme auf der Welt gehen auf dieses Mittelalter zurück. Das heißt, wenn man einen Stammbaum erstellt, dann ist sozusagen die mittelalterliche Pest die Mutter der heutigen Peststämme. Das heißt, zu dieser Zeit trat die Pest das erste Mal auf und der Mensch hatte sich wahrscheinlich noch nicht an diesen neuen Krankheitserreger angepasst, weder kulturell noch vielleicht biologisch. Man kann sich das auch vorstellen, dass natürlich auch die Menschen, die vielleicht besonders empfindlich sind, aus der Population ausselektiert wurden und vielleicht Menschen, die ein besseres Immunsystem hatten, die besser an den Krankheitserreger angepasst waren, überlebt haben. Und das sind im Prinzip auch wir heute, weil wir deren Nachfahren sind.
Wir sind also heute nicht mehr so anfällig auf den Pesterreger. Wir haben da die besseren Gene. Sie haben aber auch gesagt, es gab vielleicht kulturelle Anpassungen. Was genau ist da passiert? Wie haben die Menschen reagiert dann nach dieser großen Epidemie?
Man hat zum Beispiel die Quarantäne eingeführt, was sicherlich sehr wichtig war. Schiffe zum Beispiel, die in den Hafen gekommen sind, aus fremden Gewässern, mussten erstmal eine Woche vor Anker liegen, bevor sie an Land gehen durften, um sicherzustellen, dass dort im Prinzip keine Pest an Bord ist. Man hat auch Pestärzte eingeführt. Man hat zum Beispiel auch sich mit Essig eingerieben, um im Prinzip die Flöhe fernzuhalten. Im 19. Jahrhundert zum Beispiel, obwohl man noch keine Antibiotika hatte, gab es kaum noch Ansteckungen von Pest zum Beispiel in Europa. Das heißt, auch die Hygiene hat sich natürlich dementsprechend verändert.
Mit Ihrer Erbgutanalyse haben Sie herausgefunden, dass die Pest vom 14. Jahrhundert so etwas wie die Mutter aller Pesten war, also die erste große Pestpandemie, die da um die Erde gegangen ist. Nun gibt es aber aus der Geschichte schon frühere Pestwellen, als zum Beispiel die Justinianische Pest im 6. Jahrhundert. Was ist denn damit?
Es ist natürlich möglich, dass diese Pestwelle im 6. Jahrhundert auch durch den gleichen Erreger verursacht wurde, der dann allerdings keine Nachfahren hinterlassen hat. Wir finden zumindest in den Pestbakterien, die bisher untersucht wurden, keine, die auf die Justinianische Pest zurückzuführen sind. Die andere Möglichkeit besteht natürlich, dass die Justinianische Pest ein ganz anderer Krankheitserreger war. Und es wird natürlich interessant, in der Zukunft auch in Opfer der Justinianischen Pest zu schauen, ob wir dort vielleicht andere Bakterien finden oder vielleicht die auch an den Pestbakterien zugrunde gegangen sind, aber die sich dann vielleicht genetisch so stark verändert haben, dass wir sie heute nicht mehr finden können.
Können Sie das Wissen, das Sie jetzt über die Pest und ihre Geschichte gewonnen haben, vielleicht auch auf andere wichtige Krankheitserreger anwenden?
Es zeigt auf alle Fälle, was für einen verheerenden Effekt es haben kann, wenn ein Krankheitserreger erstmalig in Erscheinung tritt. Und das ist natürlich in Zeiten von neuen Infektionskrankheiten sehr wichtig. Wir haben in den letzten Jahren durch die Globalisierung immer mehr neue Infektionskrankheiten verzeichnet. HIV, Hantavirus, SARS, Ebola, Marburg-Virus, Legionärskrankheit, das sind alles neue Infektionskrankheiten, die in den letzten 20 oder 30 Jahren erstmalig beschrieben wurden. Und da kann man natürlich zumindest das Modell aus dem Mittelalter nehmen, was für kassierende Wirkung es haben kann, wenn solcher Krankheitserreger das erste Mal auftritt, und können dann im Prinzip auch versuchen, Modelle zu entwickeln, wie sowas dann auch in der Zukunft passieren könnte, wenn entweder eine neue Infektionskrankheit auftritt oder natürlich auch, wenn bestehende Infektionskrankheiten antibiotikaresistent werden, was ja ein zunehmendes Problem ist. Beispielsweise bei der Tuberkulose, die jedes Jahr Millionen von Menschen tötet, gibt es jetzt schon viele Stämme, die antibiotikaresistent sind und die dann natürlich auch wieder zu Pandemien theoretisch führen können.
Das war der Paläogenetiker Johannes Krause über die Aktualität seines Fachs. Die Studie über den Pesterreger ist diese Woche im Fachblatt Nature erschienen. Nicht nur Bakterien können töten, auch dreckige Luft kann Leben kosten. Dreckige Luft, die etwa durch Kochen entsteht. Jährlich sterben 2 Millionen Frauen und Kinder an Lungenkrankheiten, verursacht durch den Rauch offener Feuerstellen in ihren Hütten und Häusern. Kochen ohne Rauchabzug ist global gesehen sogar die häufigste Todesursache durch physikalische oder chemische Umweltbedingungen. Staatliche Hilfsprogramme, Nichtregierungsorganisationen und private Initiativen kämpfen schon seit Jahren gegen dieses Problem. Doch der Erfolg ist mäßig. Hören Sie den Beitrag von Katharina Bochsler.
Es ist ein Problem der Armen und es trifft die Verletzlichsten unter ihnen. Der dicke Qualm von Kochfeuern in geschlossenen Räumen macht in erster Linie Frauen und Kleinkinder krank. Er sei total schockiert gewesen, als er zum ersten Mal von solchen Zuständen gehört habe, sagt der amerikanische Lungenspezialist William Martin.
When I first learned about this several years ago, I was actually shocked.
William Martin arbeitet beim Nationalen Gesundheitsinstitut der USA, NIH. Sein Schwerpunkt: das Programm gegen die Indoor Air Pollution, die Luftverschmutzung in geschlossenen Räumen, die jährlich nahezu so viele Menschenleben fordert wie HIV/AIDS. In der aktuellen Ausgabe des Fachmagazins Science fasst Martin die traurige Statistik zusammen. Über 1 Million Frauen jährlich sterben an chronisch obstruktiven Lungenkrankheiten und an Lungenkrebs, weil sie an offenen Feuerstellen für ihre Familien kochen. Zusätzlich sterben aus demselben Grund 900.000 Kinder unter 5 Jahren an akuter Lungenentzündung. Die Schadstoffe aus dem Feuer belasten sie, als wären sie Kettenraucher.
It is COPD, chronic obstructive pulmonary disease, in women because they cook. Lung cancer, again, in women. And finally, almost 900,000 children under the age of 5 die of acute pneumonia from breathing in this smoke. So it shocks to think that women cooking, nurturing their families, providing food, is the cause of almost 2 million deaths a year.
Das NIH, das Nationale Gesundheitsinstitut der USA, ist Mitglied der globalen Allianz für saubere Kochöfen. Lanciert von den Vereinten Nationen, hat dieser weltweite Zusammenschluss von öffentlichen und privaten Partnern das Ziel, einen Markt für saubere und effiziente Öfen in den Entwicklungsländern aufzubauen. Keine einfache Sache, wie fehlgeschlagene Initiativen in der Vergangenheit zeigten. Auch heute noch mangelt es an technologischem Wissen und am Verständnis für kulturelle Eigenheiten, sagt Epidemiologin Eva Rehfuss, die unter anderem im Auftrag der Weltgesundheitsorganisation WHO Forschung zum Thema betreibt.
Als ein Beispiel, ein Herdprogramm aus Indien, das in den 80ern und Anfang der 90er Jahre durchgeführt wurde, wo die Regierung mehrere Herdmodelle zur Verfügung gestellt hat, die dann mehr oder weniger kostenlos vergeben wurden. Und da stellte sich heraus, dass die unterschiedlichen Brotarten, die da natürlich kulturell eine ganz große Rolle spielen, auch in den einzelnen indischen Staaten, dass diese Brote dann in diesem Herdmodell gar nicht gebacken werden konnten.
Klar, dass die Öfen unbenutzt vergammelten. Was Menschen essen, wie sie die Nahrung zubereiten, ist tief in der Kultur verwurzelt. Niemand stellt seine Essgewohnheiten wegen eines Ofens um. Es gilt, die Öfen an die Menschen anzupassen. Das ist unter Fachleuten unbestritten. Doch welche Bedürfnisse die Menschen in unterschiedlichen regionalen Kulturen hätten, das sei weitgehend unerforscht, weiß der amerikanische Gesundheitsexperte William Martin.
Women will only choose stoves that meet their needs, and that will vary from one culture to another culture. So the challenge is to meet the local needs of communities.
Die Hälfte der Weltbevölkerung, 3 Milliarden Menschen, haben zu Hause keinen sauberen, emissionsfreien Kochofen, weil sie nicht um die Gefahr wissen, viel öfter aber, weil die vertriebenen Modelle zu teuer sind und deren Qualität fraglich.
Es gibt sehr viele Projekte, die zum Teil dann auf Dorfebene, zum Teil aber auch tatsächlich auf Ebene eines Distrikts oder sogar eines ganzen Landes stattfinden. Und wir wissen in vielen Fällen nicht, ob diese Herde tatsächlich ausreichend die Schadstoffemissionen senken. Also sie senken sie, aber reicht es dann aus, um tatsächlich zum Beispiel weniger Kinder an Lungenentzündung erkranken zu lassen? In dem Bereich ist ganz viel Forschung nötig.
Eva Rehfuss hat am Aufbau des WHO-Programms gegen Indoor-Luftverschmutzung mitgearbeitet. Heute erforscht die Epidemiologin an der Universität München unter anderem, was es braucht, damit lokale Märkte entstehen können, mit maßgeschneiderten, an lokale Traditionen und Bedürfnisse angepassten Öfen.
Das heißt, irgendwie muss man da auch sozusagen die Marktmechanismen aktivieren und die Leute dazu bringen, dass sie dann einen Herd gerne kaufen und dann natürlich auch verwenden. Und auch in dem Bereich gibt es bisher kaum Forschung, um diese Fragen wirklich gut beantworten zu können.
Gelingt es, dieses Wissen zu erarbeiten, wird sich nicht nur die Luft in den Behausungen der Armen klären und die Gesundheit von Frauen und Kindern verbessern. Saubere Öfen schützen auch vor Gewalt, denn saubere Öfen brauchen weniger Brennmaterial, sodass die Frauen weniger lang auf der Suche nach Holz sind. Weit abseits von Siedlungen und Sicherheit, in ständiger, realer Gefahr, Opfer von Gewalt zu werden.
Katharina Boxler berichtete. Sie hören Wissenschaft, DRS2, Ihr Hörfenster in die Welt der Forschung. Bevor wir uns den Fallstricken der interdisziplinären Erkenntnissuche zuwenden, noch die Kurzmeldungen der Woche. Meine Kollegin Anita von Mond hat die Auswahl zusammengestellt. Anita von Mond, Forscher der ETH Lausanne und der Universität Genf haben einen ganz zentralen Mechanismus der Biologie im Detail studiert, nämlich den Mechanismus, wie im Embryo ein Oben und ein Unten festgelegt wird, also Kopf und Fuß und alles dazwischen, wie das funktioniert.
Ja, dieser Mechanismus legt fest, dass wir etwa die Arme auf Schulterhöhe bekommen und nicht auf Hüfthöhe. Während der Embryoentwicklung wachsen wir Menschen und Tiere heran in einem Prozess, der immer gleich abläuft. Wir entstehen ähnlich wie ein Haus. Nämlich Stockwerk für Stockwerk wachsen wir. Nur wachsen wir nicht von unten nach oben, sondern gerade umgekehrt von oben nach unten. Insgesamt haben wir Menschen etwa 30 Stockwerke bei diesem Embryonenwachstum. Diese Stockwerke oder Abschnitte entsprechen etwa der Anzahl Wirbel. Alle 90 Minuten entsteht ein neues Stockwerk vom Hals hinab bis zum Steißbein, bis der Embryo komplett ist mit allen Gliedmassen im Ansatz. Und das ist der Fall in nur gerade 48 Stunden, also in 2 Tagen.
Und was genau steuert denn diesen Prozess?
Das sind die sogenannten HOX-Gene. Die sind zuständig für die Bildung von Gliedmassen und Wirbelsäule und die liegen in 4 Gruppen auf dem DNA-Strang hintereinander. Am Anfang der Embryobildung schlummern sie noch. Sie sind dann in einem DNA-Knäuel verpackt und dann kommt nach und nach ein Genfaden nach dem anderen aus dem Knäuel, beginnt sich abzuwickeln und zu arbeiten. Wie dieses Abwickeln sich genau abspielt, das haben die Forscher nun herausgefunden. Man kann sich dieses Abwickeln als eine Art mechanische Uhr vorstellen. Zuerst wickeln sich eben die Genfäden ab, die für die Halswirbel zuständig sind. Dann kommen die Gene, die das Wachstum der Glieder immer weiter unten am Körper steuern. Die genetische Uhr funktioniere so präzise wie eine Schweizer Uhr, schreiben die Forscher, die die Studie im Fachblatt Science publiziert haben. Und sie funktioniert bei unterschiedlichsten Lebewesen gleich, vom Regenwurm bis zum Blauwal und auch bei uns Menschen.
Und also auch bei den Eisbären läuft dieser Prozess vermutlich so ab. Um Eisbären geht es in Ihrer nächsten Meldung. Was gibt es von diesen Tieren Neues zu berichten?
Nichts Gutes leider. Die Gesundheit der Eisbären ist nämlich bedroht durch Schadstoffe im Wasser und allgemein in der Umwelt. Diese Umweltgifte belasten in Grönland die Knochen und Organe der Eisbären und auch das Immunsystem und die Fortpflanzungsfähigkeit der Bären ist deswegen eingeschränkt. Hinweise darauf gibt es schon länger, das ist nicht ganz neu also, doch nun haben Forscher aus Dänemark sämtliche Studien der letzten 10 Jahre ausgewertet, die die Belastung der Bären durch Schadstoffe untersuchen. Und die Forscher haben zudem eigene Arbeiten gemacht. Sie haben von 100 Grönland-Eisbären Knochen- und Gewebeproben analysiert. Und sie bestätigen nun eben, dass Eisbären geschwächt sind, nicht nur, weil sie wegen des schmelzenden Eises immer weitere Wege zum Futter zurücklegen müssen, sondern auch, weil sie durch Schadstoffe belastet seien.
Düstere Zukunftsaussichten für Eisbären also. Die Perspektiven für uns Menschen, die sind da noch um einiges besser. Doch selbst wenn wir Menschen mit ganz schlechten Prognosen konfrontiert wären, wir würden uns deswegen wohl trotzdem keine grauen Haare wachsen lassen. Denn Menschen, das zeigt eine neue Studie, Menschen haben die Tendenz, ihre Zukunft allzu positiv zu bewerten, Anita von Mond.
Ja, diese Studie zeigt, dass wir Menschen für die Bewertung unserer Zukunft eher positive Nachrichten berücksichtigen und das Negative einfach ausklammern. In dieser Studie mussten die Teilnehmer ihr persönliches Risiko einschätzen für 80 negative Lebensereignisse, zum Beispiel das Risiko, Krebs zu bekommen oder Alzheimer oder auch einem Raubüberfall zum Opfer zu fallen. Danach wurde ihnen mitgeteilt, wie hoch das Risiko für diese Ereignisse allgemein tatsächlich ist. Die Teilnehmer durften dann ihre erste Einschätzung ändern. Und sie änderten ihre Einschätzung eben immer dann am deutlichsten, wenn sie ihr persönliches Risiko schlechter eingeschätzt hatten, als es gemäß Statistik sein könnte. Und sie blieben bei ihrer Einschätzung, wenn die zu positiv war.
Und ist das nun eher positiv oder eher negativ?
Beides. Es führt einerseits dazu, dass wir uns oft zu sorglos verhalten, beispielsweise zu wenig sparen fürs Alter oder schädliche Essgewohnheiten nicht umstellen. Zugleich hat man aber auch weniger Stress, wenn man sehr optimistisch in die Zukunft blickt. Und das schont die Gesundheit. Aber was jetzt da am Ende überwiegt, die Vorteile oder die Nachteile, das bleibt offen.
Vielen Dank, Anita von Mond, für die Kurzmeldungen. Die Wissenschaft ist in unzählige Disziplinen unterteilt, von der Teilchenphysik bis zur Soziologie. Immer öfter jedoch scheint eine wissenschaftliche Disziplin alleine für die Lösung von komplexen Problemen nicht mehr auszureichen. Forscher aus verschiedenen Disziplinen schließen sich also zusammen zu sogenannten inter- oder transdisziplinären Teams. Interdisziplinäre Forschung ist en vogue, doch erwächst daraus wirklich bessere Forschung? Mehr Erkenntnis, als wenn jede Disziplin auf eigene Faust geforscht hätte? Unter anderem darüber diskutierten vor kurzem in Bern Forscher aus aller Welt an der Konferenz des Netzwerks für transdisziplinäre Forschung. Pascal Bieber war dabei.
Es klingt einleuchtend, was die Grande Dame des disziplinenübergreifenden Forschens sagt, Julie Thompson-Klein von der Wayne State University in den USA.
The problems we need to solve, both the intellectual questions we have and the societal problems are complex, so that we cannot understand a problem such as sustainability from only one point of view.
Sowohl rein intellektuelle wie auch gesellschaftliche Probleme, wie wir zum Beispiel nachhaltig mit den Ressourcen unseres Planeten umgehen können, diese Probleme seien heute nun mal komplex. Deshalb könne man sie auch unmöglich aus nur einer einzigen Perspektive verstehen. Interdisziplinäre Forschung erntet denn auch vordergründig nur Applaus. Endlich spannen Forscher zusammen und geben dafür Grabenkämpfe auf, beispielsweise zwischen Natur- und Geisteswissenschaften. Hinter vorgehaltener Hand allerdings finden dann viele Forscher doch, es sei auch ein wenig eine Modeerscheinung, dass beispielsweise bei jedem naturwissenschaftlichen Projekt auch noch ein Jurist, Soziologe oder Ethiker dabei sein müsse. Oder umgekehrt, in jeder ökonomischen oder psychologischen Studie ein Neurowissenschaftler.
Even though nowadays it's very fashionable to advocate cross-disciplinary research, one has to think, you know, is that going to be the most strategic approach to a particular problem or would a more discipline-centric approach work better?
Dabei müsse man sich immer überlegen, ob transdisziplinäre Forschung auch wirklich die beste Strategie sei, um ein gegebenes Problem zu lösen. Das sagt Daniel Stockholz, Psychologieprofessor an der University of California. Er beschäftigt sich seit langem mit den Bedingungen, unter denen transdisziplinäre Forschung funktioniert oder eben auch nicht.
For example, coming up with a vaccine to prevent cervical cancer was handled by a very few disciplines in the biological sciences.
Die Entwicklung der Impfung gegen HP-Viren, die sexuell übertragen zu Gebärmutterhalskrebs führen können beispielsweise, sei von hochspezialisierten Forschern vorangetrieben worden. Als die Impfung dann erhältlich war, blieb aber der Ansturm darauf aus. Unter anderem, weil die Eltern junger Mädchen fürchteten, damit ungeschütztem oder überhaupt frühem Sex Vorschub zu leisten oder weil der Nutzen der Impfung unklar blieb. Um diese politischen, gesellschaftlichen oder religiösen Barrieren zu verstehen, dazu brauche es dann eben transdisziplinäre Forschung, ist Daniel Stockholz überzeugt.
So their cross-disciplinary or transdisciplinary approach becomes more important.
Aber ein Allerheilmittel sei interdisziplinäre Forschung definitiv nicht.
So I think it's important to apply transdisciplinary approaches when they make sense, but not to treat them as something that is always useful or better.
Denn interdisziplinäre Forschung könne auch ineffizient sein. Es brauche viel Zeit und Energie, bis Forscher aus verschiedenen Disziplinen eine gemeinsame Sprache, eine gemeinsame Herangehensweise gefunden hätten. Und manchmal sei der Zusatznutzen solcher Projekte eben nicht groß genug, um einen so hohen Aufwand zu rechtfertigen.
And sometimes the payoff in terms of new knowledge, innovation may not be great enough to justify that extra time.
Diesen Zusatznutzen von transdisziplinären Projekten messbar machen, das ist denn auch eine der großen Herausforderungen.
As soon as you start talking about transdisciplinary research evaluation, this adds not only quantity and quality.
Nicht mehr nur die Menge und die Qualität der Forschungsergebnisse müssten bewertet werden, in Form von möglichst vielen Publikationen in möglichst den angesehensten Fachzeitschriften, sondern auch weniger gut mit einfachen Kennzahlen messbare Faktoren. Wie gut neues Wissen und Innovationen integriert würden und in alle beteiligten Disziplinen zurückflössen, beispielsweise.
To what extent is knowledge from different fields being effectively and innovatively integrated?
Weil die Kriterien für gute interdisziplinäre Forschung schwieriger zu definieren sind, gestaltet sich hier auch die Karriereplanung junger Forschenden um einiges schwieriger. Denn sie mögen noch so engagiert sein, bei Beförderungen gelten oft immer noch die klassischen disziplinären Grenzen, weiß Julie Thompson-Klein aus eigener Beratungstätigkeit.
There are career risks. I've been doing work lately with helping people get tenure and promotion for doing interdisciplinary work. So that's a huge cost for some people.
Auch beim Einwerben von Fördergeldern haben es die transdisziplinären Projekte mitunter schwieriger. Das hat 2006 auch der größte Schweizer Forschungsförderer erkannt, der Schweizerische Nationalfonds, und einen neuen Fachausschuss gegründet, speziell für die Begutachtung transdisziplinärer Forschungsgesuche. Verantwortlich dafür ist Angelika Kalt, stellvertretende Direktorin des Nationalfonds.
Es gibt noch nicht so eine lange Tradition in der Evaluation von inter- und transdisziplinären Projekten, wie es das eben in den Disziplinen gibt, und die muss sich eben erst noch etablieren. Und es reicht eben nicht, wenn man einfach die Fachkompetenz aus den beteiligten Disziplinen hat, sondern man braucht eigentlich auch die interdisziplinäre Fachkompetenz, die beurteilen kann, inwieweit in einem Projekt die Disziplinen wirklich integrativ zusammenarbeiten.
Bisher scheint sich die Förderpolitik des Nationalfonds für transdisziplinäre Forschung auszuzahlen. Beispielsweise für ein gemeinsames Projekt von Philosophen und Klimawissenschaftlern, die einen Leitfaden entwickeln dafür, wie die Resultate von Forschung zu Nachhaltigkeit am besten heruntergebrochen werden, damit sie so verständlich sind, dass sie dann auch in die Politik einfließen können. Die bisher vom Nationalfonds geförderten transdisziplinären Projekte zeigen aber auch gewisse interessante Nuancen.
Dass die Geistes- und Sozialwissenschaften am aktivsten die Zusammenarbeit mit den anderen beiden großen Bereichen, Biologie und Medizin, Mathematik, Ingenieur, Naturwissenschaften, suchen, wohingegen die beiden anderen Bereiche lieber mit sich selbst oder untereinander zusammenarbeiten. Das ist eigentlich das, was wir aus unseren Zahlen herauslesen können.
Auch in der Bereitschaft, mit anderen Disziplinen zusammenzuarbeiten, gibt es also offensichtlich disziplinäre Unterschiede.
Das war der Bericht von Pascal Bieber. So viel Wissenschaft für heute. Wissenschaft DRS2 gibt es jeden Samstag um 12.40 Uhr, jeden Sonntag in der Wiederholung um 19.30 Uhr und als Podcast auf wissenschaft.drs.ch. Redaktion dieser Sendung Anita von Mund, Moderation Odette Frey.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.